SWR 2 Wissen.
Mit dem Thema Eine Religion am Ende, die Krise des Islam. Viele reden von einer Expansion des Islam und haben Angst vor dem Untergang des christlichen Abendlands. Doch der Schein trügt, der Islam befindet sich in Wahrheit in einer Krise. Es findet eine langsame Implosion statt. Immer mehr Muslime zweifeln an ihrem Glauben, viele konvertieren, andere schwören der Religion ganz ab. Und man sieht, dass die Säkularisierung bei Muslimen ebenso oder sogar stärker auftritt als bei Christen. Demnach befindet sich der Islam also in einer weltweiten tiefen Krise und einige Muslime antworten darauf mit Radikalisierung. Die Mehrheit jedoch verringert ihre religiöse Praxis oder gibt sie ganz auf. Der Religionswissenschaftler Dr. Michael Blume aus Stuttgart beschreibt Ursachen und Folgen dieser Entwicklung.
Schützt den Islam vor den Fanatikern, sonst müsst ihr die Welt vor dem Islam schützen. Dieses populäre türkische Sprichwort wird Mevlana Rumi zugeschrieben, dem großen islamischen Mystiker des 13. Jahrhunderts, auf den unter anderem die tanzenden Derwische von Konya zurückgehen. Mein Schwiegervater, ein praktizierender sunnitischer Muslim aus der Türkei, gab es mir in einer Diskussion zur Krise der islamischen Welt mit auf den Weg, und ich habe es daher gleich an den Anfang des Buches über den Islam in der Krise gestellt. Denn längst gibt es unzählige Musliminnen und Muslime, die sich auch selbst die Frage stellen, wie ihre einstige Hochkultur so tief fallen konnte. Sie wissen ganz genau und sind oft noch durchaus stolz darauf, dass muslimische Heere und Imperien über Spanien bis nach Frankreich vorstießen und über die heutige Türkei bis vor Wien. Doch dann, gefühlt plötzlich, endete diese Blütezeit und ab dem 18. Jahrhundert setzte ein Zerfall und Niedergang der islamischen Staatenwelt ein, der bis heute noch nicht beendet ist. Wo einstmals prachtvolle Bibliotheken und Akademien gediehen, schießen heute Milizen aufeinander und zünden Terrorgruppen Bomben und Sprengstoffgürtel. Und während sich große Teile von Europa nach zwei verheerenden Weltkriegen zu einer Union aus Demokratien zusammengeschlossen hat, bekriegen innerhalb der islamischen Welt Sunniten und Schiiten, Araber, Kurden, Perser, Türken, Paschtunen und Hazara sowie generell Reformer und Radikale einander. Außerordentlich drastisch fällt der Vergleich der Patentanmeldungen aus, also von Neuentwicklungen, die sich zu neuen Technologien und Produkten umsetzen lassen sollen. 2013 wiesen die USA 244.000 Patente aus, Japan sogar 340.000, China 154.000 und Südkorea 123.000. Deutschland war mit 82.000 Patenten dabei, Frankreich mit 43.000 und Großbritannien mit 22.000. Die größte arabische Nation, Ägypten, verzeichnete gerade einmal 129 Patente. Schlimmer noch, der gesamte arabische Raum mit über 370 Millionen Menschen erreichte 2013 rund 1.800 Patentanmeldungen. Der Kleinstaat Israel erreichte im gleichen Jahr 4.789 Patente. 8 Millionen überwiegend jüdische Israelis erreichten also 2,5-mal so viele Patente wie die gesamte arabischsprachige und überwiegend muslimische Welt. Das auch im Westen noch gängige Erklärungsmuster für diesen schockierenden Niedergang verweist auf die Rolle westlicher Imperien und Kolonialmächte, die die islamischen Gesellschaften und Institutionen überwältigt und zerstört hätten. Allerdings beantwortet diese These ja gerade nicht die Ausgangsfrage. Wie konnte es denn so weit kommen, dass die mächtigen islamischen Reiche nach Jahrhunderten der auch militärischen Expansion plötzlich in die Defensive gerieten und unterworfen werden konnten? Nach meiner These gibt es ein Schicksalsjahr, an dem sich die Erstarrung und der bis heute reichende Niedergang der islamischen Welt festmachen lässt. Wir schreiben das Jahr 1485. In Deutschland liegt ein gewisser Martin Luther noch in Windeln und das Osmanische Reich steht am Gipfel seiner Macht. Erst wenige Jahrzehnte zuvor, 1453, haben die Osmanen Konstantinopel erobert, das alte Byzanz und die Hauptstadt des Oströmischen Reiches. In Reichweite der einstigen Hauptkirche Hagia Sophia residiert nun Sultan Bayezid II., ein mächtiger und auch gelehrter Herrscher. Seine Janitscharentruppen, zu einem großen Teil versklavte Kindersoldaten aus nichtmuslimischen Familien, sind längst tiefer nach Europa eingedrungen und haben große Teile des Balkans erobert, darunter das heutige Bosnien und Albanien. Aber der Sultan hat auch großmütig jüdische und muslimische Flüchtlinge aus Andalusien aufgenommen und dabei über die intoleranten Spanier gespottet, die ihre besten gebildeten Bürger in sein blühendes Reich treiben. Auch das eine bittere Pointe, wenn wir daran denken, dass heute gerade auch umgekehrt Akademikerinnen und Wissenschaftler aus der Türkei, dem Iran und anderen islamisch geprägten Ländern nach Europa fliehen. Um 1485 soll also eine Delegation von Kaufleuten bei der Hohen Pforte in Istanbul um Erlaubnis gebeten haben, eine ganz bestimmte Maschine aus Europa einführen und aufbauen zu dürfen. Eine Druckerpresse mit beweglichen Lettern. Diese Erfindung des Johannes Gutenberg aus Mainz aus dem Jahre 1450 breitet sich gerade europaweit aus und führt zur Gründung zahlreicher Druckereien und erster Verlage. Leider sind die Überlieferungen lückenhaft, sodass wir weiterhin nicht genau wissen, was in Istanbul geschah. Viel spricht dafür, dass die osmanisch-islamischen Schriftgelehrten, die Ulama, den Sultan dringend vor der Erlaubnis warnten. Schließlich galt Arabisch als die heilige Sprache des Koran und ihre Beherrschung war wenigen ehrwürdigen Männern vorbehalten, die dazu eine jahrelange Ausbildung durchliefen. Was würde wohl geschehen, wenn diese heilige Kunst plötzlich entwertet und den Marktplätzen ausgeliefert würde? War denn nicht erkennbar, wie eindeutig Gott das Bündnis der Osmanen mit den Ulama gesegnet hatte? Warum sollte der Herrscher denn nun die tragenden Säulen seines Reiches gefährden? Und so verbot Sultan Bayezid II., so die Überlieferung, um 1485 den Buchdruck arabischer Lettern bei Todesstrafe. Sein Sohn und Nachfolger Selim, der auch als erster Osmane den Kalifentitel annehmen würde, bestätigte dieses Verbot um 1515 noch einmal und es blieb bis ins 18. Jahrhundert in Kraft. Und da in arabischen Lettern auch Osmanisch und Persisch geschrieben wurde, blieb die Buch- und Lesekultur in der islamischen Welt tatsächlich auf kleine und häufig nicht-muslimische Eliten beschränkt. Und zunächst schien es, als ob Sultan Bayezid II. Eine richtige Entscheidung getroffen hatte. Denn die neuen Medien Europas brachten ebenso wie die neuen Medien heute keineswegs zuerst gute und gelehrte Werke voran. Stattdessen dominierten wie heute im Internet auch damals oft üble Pamphlete, Provokationen, Sensationsberichte und Verschwörungsmythen. Um 1486, nur ein Jahr nach dem osmanischen Verbot, erschien in Europa zum Beispiel der Hexenhammer, einer der ersten Bestseller des neuen Buchdruckzeitalters. Und während im Osmanischen Reich der überkommene Hexenglaube weiterhin als Aberglauben erkannt und weiterhin verboten blieb, wurden in der frühen europäischen Neuzeit Zehntausende Frauen, Kinder und seltener auch Männer unter dem Vorwurf verbrannt, sich mit dem Teufel verschworen zu haben. Die erste arabische Ausgabe eines Korans wurde in Italien gedruckt und enthielt so viele Fehler, dass wütende Muslime darin eine Verschwörung der Christen und eine weitere Begründung für das Druckverbot sahen. Und gleich zu Beginn des 16. Jahrhunderts veröffentlichte der vom Judentum zum Katholizismus konvertierte Johannes Pfefferkorn antijüdische Schmähschriften in deutscher Sprache, in denen er zur Verbrennung jüdischer Schriften aufrief. Ihm widersprach, ebenfalls mit teilweise überwiegend deutschsprachigen Drucktexten, der süddeutsche Gelehrte Johannes Reuchlin. Mit den nun folgenden sogenannten Dunkelmännerbriefen eskalierte erstmals in der Geschichte ein Gelehrtenstreit in die deutschsprachige Öffentlichkeit hinein. Die neuen Medien erschütterten die alten Eliten. Und dann ließ Martin Luther um 1517 vor genau 500 Jahren seine Thesen gegen den Ablasshandel drucken. Ob sie von ihm selbst oder von einem Pedell ans Kirchenportal in Wittenberg geschlagen wurden, ist nicht sicher und auch nicht besonders relevant. Denn entscheidend war, dass die Thesen des Mönchs und Professors einer kleinen Universität tausendfach gedruckt und auch übersetzt wurden, bald von Stadt zu Stadt und von dort in die Dörfer gelangten, gelesen und vorgelesen wurden. Es folgte die deutsche Übersetzung der Bibel, die Luther schon mit Hilfe gedruckter Bibliothekswerke in verschiedenen Sprachen anfertigen konnte, und eine Flut weiterer Schriften, auch solche gegen Juden, gegen Hexen, gegen Katholiken und gegen globalisierten Handel. Schon vor Luther hatte es innerchristliche Reformer und Populisten wie Jan Hus gegeben, die sich jedoch mangels Buchdruck nicht durchsetzen konnten. Nun aber forderte Luther, dass alle Menschen, auch Frauen, lesen und schreiben lernen sollten. Und er begründete auch selbst das beispielgebende evangelische Pfarrhaus, in dem die Eltern den Kindern nicht mehr Land und Luxus zu vererben versuchten, sondern Bildung. Dieser Begriff stammte aus der mittelalterlichen deutschsprachigen Mystik und verwies darauf, dass jeder Mensch nach Gottes Ebenbild geformt und also aufgerufen sei, seine ganzen Potenziale auszubilden. Heute ist uns dieser Begriff so in Fleisch und Blut übergegangen, ganz egal welcher Religion oder Weltanschauung wir angehören, dass wir kaum noch verstehen können, welche Revolution dies bedeutete. Wir wären ausgelacht worden, wenn wir noch im 12. Jahrhundert verkündet hätten, dass auch die Söhne von Bauern lesen und schreiben lernen sollten. Und wenn wir dann darauf bestanden hätten, dass zudem auch die Bauerntöchter in die Schule gehen sollten, dann hätte uns Prügel und Schlimmeres gedroht. Das Privileg der religiösen Elite auf die Schrift endete erst mit dem Buchdruck. Und auch der katholischen Kirche blieb nichts anderes übrig, als das Verzeichnis verbotener Schriften, den Index, zu drucken. So zerbrach die Kirche vor allem entlang von Sprachgrenzen. Und Europa taumelte in eine Phase der Konfessionskriege bis schließlich zur Aufklärung im 18. Jahrhundert. Wenn wir heute den Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten einordnen wollen, dann hilft der Vergleich zum Dreißigjährigen Krieg, der Europa im 17. Jahrhundert zerriss und bis zu einem Drittel der Bevölkerung das Leben kostete. Das Osmanische Reich blieb demgegenüber weitgehend stabil und erstarrte. Die technologische und militärische Überlegenheit ging schleichend verloren und um 1683 scheiterte der letzte Versuch, Wien einzunehmen. Danach begann der langsame und quälende Verfall des kranken Mannes am Bosporus. Einige Reformkräfte hatten die Zusammenhänge bereits erkannt und beispielsweise erwirkt, dass im 18. Jahrhundert eine erste Buchdruckerei in Istanbul auch arabische Lettern, wenn auch keine religiösen Werke, drucken durfte. Doch da es an Leserinnen und Lesern und also an Nachfrage fehlte, musste die Druckerei bald wieder schließen. Um 1800 konnte somit bereits die Hälfte der deutschsprachigen Bevölkerung lesen und schreiben. Und es wirkten Gelehrte und Schriftsteller wie Goethe, Schiller, die Gebrüder Humboldt und Immanuel Kant. Auch in Ländern wie Portugal hatte die katholische Kirche mit dem Aufbau eines eigenen Schulsystems auf den evangelischen Bildungsvorsprung reagiert und bereits eine Alphabetisierungsrate von 20% erreicht. Im Osmanischen Reich aber lag der Anteil der Menschen, die lesen und schreiben konnten, weiterhin nur bei 2%. Napoleon marschierte in Ägypten ein, als wären die osmanischen Truppen aus Butter. Und er brachte Forscher und Gelehrte sowie eine Druckerpresse mit, die von einem wütenden Mob in Kairo prompt zerstört wurde. Diesen riesigen Bildungsabstand hat die islamische Welt bis heute nicht aufgeholt und nicht verdaut. Und das entdecken inzwischen nicht nur versprengte Reformer und Liberale, sondern auch Anhänger islamisch-konservativer Strömungen. Eine aktuelle Predigt dazu wurde über das neue Medium Internet in der arabischen Welt so berühmt, dass ich sie Ihnen in Auszügen übersetzt habe. Anfang 2016 betrat der tunesische Prediger Abdel Fattah Mourou in einem prachtvollen roten Gewand eines Ulama-Gelehrten die Kanzel einer Moschee in New Jersey, USA. Wie in konservativen Moscheen und Synagogen üblich, waren nur Männer im Hauptraum. Gespanntes Interesse lag in der Luft, denn Mourou war nicht nur irgendein islamischer Vorbeter, sondern einer der Mitbegründer der islamischen Ennahda-Partei, der Bewegung der Wiedergeburt, und 2014 zum Vizepräsidenten des tunesischen Parlaments gewählt worden. Viele der arabisch-amerikanischen Männer dürften also eine Predigt mit den üblichen Beschuldigungen und Klagen erwartet, manche vielleicht auch erhofft haben, dass der Islam von Gott als beste und schließlich einzige Religion eingesetzt sei, dass alleine der Westen Schuld an den Unruhen, den Kriegen und der verbreiteten Armut der islamischen arabischen Welt habe, dass die Muslime arme Opfer finsterer Verschwörungen seien und nur durch mehr Glauben, Beten und Opferbereitschaft ihr Schicksal wieder zum Besseren wenden könnten. Doch Abdel Fattah Mourou hatte der Gemeinde etwas anderes zu sagen. Trotz zahlreicher Löschungen verbreiteten sich Auszüge seiner Predigt in Ton, Schrift und Videos über das Internet und bald berichteten auch amerikanische sowie einige mutige arabische Medien. Ihr habt Akademien, Hochschulen und Straßen gebaut. Ihr habt Gelehrte der Physik, Chemie, Medizin, Mathematik und Optik hervorgebracht. Ihr habt Entdeckungen zum Nutzen der Menschheit gemacht. 7 Jahrhunderte lang hat der Islam Wissen und Weisheit für die Menschheit hervorgebracht, eröffnete Mourou. Und normalerweise wäre nun die Klage über die finsteren Bedrohungen und Verschwörungen nichtmuslimischer Mächte gefolgt. Doch diesmal nicht. Mourou wandte sich den heutigen Muslimen direkt zu. Wo sind aber euer Wissen und eure Weisheit heute, o Muslime? Heute leben die Muslime in einer Zeit, in der alles, was sie tragen, von Kopf bis Fuß von anderen hergestellt wird. Mit Gesten verwandelte der Prediger seine eigene prachtvolle Robe eines islamischen Ulama in ein Symbol der Krise. Diese Haube wurde in Neuseeland hergestellt. Diese Brille wurde in Österreich hergestellt. Dieses Mikrofon wurde in Amerika hergestellt. Diese Uhr wurde in der Schweiz hergestellt und diese Schuhe in Italien. Die Wolle dieser Robe stammt aus Britannien. Meine Brüder, wir besitzen in unserem Leben gar nichts. Warum erhebt ihr eure Hände zum Gebet, um Gott um den Sieg des Islams und der Muslime zu bitten? Sieg über wen genau? Über wen? Warum solltet ihr siegreich sein? Gott spricht über böse Taten aus Unwissenheit? 30% der Muslime können weder lesen noch schreiben. Wir können nicht auf eine einzige Universität stolz sein, die Köpfe hervorbringen würde, die die Welt voranbringen. Wir sind eine Gemeinschaft, die nicht liest und schreibt. Heute ist der erste Tag des neuen Jahres. Bei allem Respekt, hat jemand hier im letzten Jahr ein einziges Buch gelesen? Wir lesen nicht und wir lernen auch unsere Frauen nicht zu lesen. Unsere Söhne lesen auch nicht. Mourou fuhr dann mit einem Lob europäischer und amerikanischer Bildung und Demokratie fort, wie sie heute kaum noch eine westliche Wissenschaftlerin aussprechen würde. Wir haben gerade auch an den Universitäten gelernt, möglichst kritisch auf unsere Geschichte und Gesellschaften zu sehen und darüber oft vergessen, wie viel Grund auch zur Dankbarkeit und Weiterentwicklung besteht. Der Imam schloss seine Predigt mit einem Appell an die Muslime für mehr Bildung und einem Friedensgebet für alle Muslime und Nichtmuslime dieser Erde. Wenn ich heutigen Musliminnen und Muslimen diese Predigt zeige, so lautet die häufigste Reaktion: Amen. Viele fragten aber auch verwirrt nach, warum diese enorme Kluft nicht geschlossen werden konnte und warum man von all dem so wenig weiß. Die Antwort darauf finden wir dann ab dem 19. Jahrhundert. Denn auf den sichtbaren Zerfall und Niedergang der islamischen Zivilisation fand die dünne Gelehrtenschicht der islamischen Welt keine überzeugenden Antworten. Die einstigen Akademien, Koranschulen und auch Universitäten wie Al-Azhar waren in Traditionalismus erstarrt und werteten das Vordringen westlicher Bildung als Bedrohung. Sie übernahmen also häufig nicht das Beste, sondern das Übelste vom europäischen Wissen, vor allem Verschwörungsmythen. Deswegen glauben Musliminnen und Muslime bis heute auch kaum an eine Weltverschwörung der im Koran erwähnten Dschinn. Nein, sie glauben an Weltverschwörungen von Freimaurern, Illuminaten und an die Anfang des 20. Jahrhunderts in Russland gefälschten Protokolle der Weisen von Zion. Damit aber verschlimmern sich die Probleme. Wenn ich die Grundlage für alle Probleme nur in äußeren Mächten sehe, dann sind kaum echte Reformen und Verbesserungen möglich. Wenn ich an die weltbeherrschende Macht von Verschwörungen glaube, dann ist keine demokratische, ethnische, religiöse, kulturelle und wissenschaftliche Vielfalt möglich. Letztlich wächst sich der Verschwörungsglauben sogar zu einer theologischen Krise aus. Verschwörungsgläubige behaupten vielleicht noch, an eine gute Gottheit zu glauben. Doch letztlich schreiben sie die Weltherrschaft bösen Mächten zu und vertreten keinen vertrauenden Monotheismus mehr, sondern einen angsterfüllten Dualismus. Schließlich behaupten Verschwörungsgläubige quer durch alle Kulturen und Religionen, sich mit allen Mitteln bis hin zu Selbstmordanschlägen gegen die Übermacht des Bösen verteidigen zu müssen. Verschwörungsglauben bildet die Grundlage aller Formen von politischem und religiösem Extremismus. Und so wendet er sich natürlich auch gegen das Heilmittel Bildung. Islamistische Gruppen wie die afrikanische Boko Haram sind sogar entsprechend benannt. Boko bezeichnet westliche Bildung, Haram bezeichnet sie als verboten. International bekannt wurde diese Gruppe durch ihre Übergriffe gegen Schülerinnen, denn die Bildung von Mädchen gilt ihnen als Verschwörung des Teufels. Ebenso bezeichnen sich die afghanischen Taliban selbst als Talib, als Koranschüler. Doch in den pakistanischen und afghanischen Madaris erwerben sie kaum Fähigkeiten für ein ziviles Leben und auch kaum reflektierte Kenntnisse des Arabischen. Stattdessen lernen sie, die Worte des Koran zu rezitieren, ohne Wortbedeutung und Sinn zu verstehen oder gar analysieren zu können. Ähnlich wie die Christen vor den Übersetzungen der Bibel sind sie auf die Auslegungen von wenigen und überwiegend traditionalistischen, wenn nicht gar extremistischen Schriftgelehrten angewiesen. Auch die Geschichte der Republik Türkei lässt sich im Rahmen dieses Konfliktes der Bildungskulturen verstehen. Kemal Atatürk versuchte durch die Unterwerfung und Zerschlagung der islamischen Institutionen, durch die Einführung eines lateinischen Alphabets und eine massive Schul- und Bildungsförderung, die Türkei auf das europäische Bildungsniveau anzuheben. Doch die religiöse und relativ kinderreichere Landbevölkerung wehrte sich zunehmend gegen die autoritäre Bevormundung der sogenannten Weißen Türken. erklärte sich den nur langsam schrumpfenden Rückstand durch Verschwörungsmythen und wählte immer wieder reaktionäre Parteien. 2015 scheiterte der vorerst letzte Militärputsch der lange kemalistischen Armee und der nun diktatorisch regierende Präsident Erdogan versucht eine Rückwendung zum Osmanischen Reich. Dazu geht er gezielt gegen Akademiker und Journalisten, gegen Lehrer und islamische Bildungsbewegungen vor, baut die Imam-Hatib-Predigerschulen aus, beschneidet Frauenrechte und bereinigt die staatlichen Lehrpläne unter anderem von der Evolutionstheorie. Zehntausende Gebildete, von Universitätsprofessoren bis zu NATO-Offizieren, sitzen inzwischen in türkischen Gefängnissen oder sind nach Europa geflohen. Und zuletzt hatte Erdogan sogar mit dem Gedanken gespielt, wieder das osmanische Alphabet einzuführen. Und was war gleich das erste Wirtschaftsprojekt, das der sich vom Westen abwendende Erdogan mit seinem neuen Verbündeten Wladimir Putin vereinbarte? Genau, es war die Pipeline Turkish Stream, die Gas aus Russland nach Europa transportieren und dort verkaufen soll. Und damit sind wir im 20. Jahrhundert und bei einem zentralen Faktor angekommen, mit dem wir selbst an den Kriegen und Krisen der islamisch geprägten Regionen unmittelbar teilhaben. Wenn Sie in Ihrem ganzen Leben nur eine einzige politikwissenschaftliche Theorie kennenlernen wollen, dann empfehle ich dringend die Rentierstaatstheorie. Diese hat nichts mit Rentieren zu tun, obwohl sie sich genau so schreibt. Es kommen keine Tiere mit Gewein darin vor. Stattdessen bezieht sich die Rentierstaatstheorie auf den Begriff der Rente, den wir heute noch von der Altersversorgung kennen, der aber ursprünglich jedes Einkommen meinte, für das im Moment nicht mehr gearbeitet werden muss. So lebte und forschte beispielsweise auch der studierte Theologe Charles Darwin vom Erbe seines Vaters und dem Vermögen seiner Ehefrau und war damit ein damals sogenannter Rentier. Die Rentierstaatstheorie besagt nun, dass sich Gesellschaften grundlegend anders entwickeln, wenn sie durch Renteneinkommen wie Tribute, Zölle oder Rohstoffe wie Gold, Diamanten und vor allem Öl und Gas finanziert werden. Denn in Staaten, die von den Steuern der Bürgerinnen und Bürger finanziert werden, werden die Steuerzahler dazu tendieren, Mitbestimmung einzufordern. No taxation without representation. Keine Steuern ohne Mitbestimmung, lautete der Schlachtruf der nordamerikanischen Revolutionäre, und auch die französische Revolution entzündete sich am Widerstand der Landstände gegen Steuererhöhungen des Königs. In Rentierstaaten wie dem heutigen Saudi-Arabien, dem Irak oder Libyen zahlen die Menschen dagegen kaum oder keine Steuern, und es ist die Hölle. Denn sie haben umgekehrt auch keinerlei Ansprüche oder Mitspracherechte gegenüber den Ölbesitzern, sondern sind darauf angewiesen, etwas abzubekommen. Entsprechend kommt es auch kaum darauf an, was sie gelernt haben oder leisten, sondern vor allem, mit wem sie verwandt oder verbündet sind. Und wenn ein Diktator in einem Rentierstaat gestürzt wird, entsteht auch keine Demokratie, sondern es folgt der nächste Diktator oder ein Bürgerkrieg zwischen verschiedenen Gruppen, die alle wiederum an die Rentenquellen drängen. So entstand auch der sogenannte Islamische Staat aus der Verbindung entlassener und gedemütigter Offiziere des Saddam-Regimes mit jungen, gefrusteten Sunniten, die im neuen, schiitisch regierten Irak nichts mehr vom Ölkuchen abbekommen. Auch Haupt- und ehrenamtliche Flüchtlingshelfer in Europa erleben die psychologischen Wirkungen dieses Klientelismus heute noch, wenn sie von manchen Flüchtlingen aus dem arabischen Raum beispielsweise danach gefragt werden, wann es denn endlich Häuser gäbe. Dass Menschen nicht vom Staat und reichen Patronen ausgestattet werden, sondern sich ihr Eigentum durch Bildung und Arbeit selbst erwerben müssen, ist eine kulturell vermittelte und keinesfalls selbstverständliche Einstellung. Und wir selbst sind es, die durch den Kauf und die Verbrennung von Unmengen Öl und Gas die Rentiersregime von Saudi-Arabien über Katar und Kuwait bis hin zu Russland, Venezuela und Angola finanzieren. Die Menschen in den betroffenen Regionen erleben und sehen sehr genau, dass wir zwar gerne das Hohelied der Menschenrechte anstimmen, in Wirklichkeit aber jedem Technologie, Ausbildung und Waffen verkaufen, der uns mit möglichst billigem Öl und Gas beliefern kann. Sie sehen sehr genau, dass US-Präsident Trump mit seinem halben Kabinett den Schwertertanz mit dem saudischen Königshaus aufführt und gleichzeitig auch Waffen an das verfeindete Katar liefert. Und dass Frankreich gleich nach der Aufhebung der Atomsanktionen neue Ölverträge mit dem Iran vereinbart hat. Solange wir und unser Wohlstand abhängig vom Fluch des schwarzen Goldes sind, wird es in den betroffenen Regionen weder Frieden noch Entwicklung und schon gar keine Demokratie geben können. Wir vergiften mit der Verbrennung von Öl und Gas nicht nur unsere Umwelt und unser Klima, sondern auch Gesellschaften, Kulturen und Religionen. Damit sind wir wieder in der heutigen Zeit und der weiterwirkenden Krise des Islams angekommen. Die neuen digitalen Medien haben die islamische und arabische Jugend voll erreicht und deren Aufbegehren im sogenannten arabischen Frühling wurde daher auch als Facebook- und Twitter-Revolution bezeichnet. Doch in Rentierstaaten mit schwach gebildeter Bevölkerung setzen sich keine Demokratien durch und so fallen die islamisch geprägten Gesellschaften immer wieder in blutige Konflikte zurück. Kleinere, aber zahlenmäßig dennoch erhebliche Gruppen erklären sich all dies durch Verschwörungsglauben und radikalisieren sich damit in abgeschottete Parallelgesellschaften und gewaltbereiten Extremismus. Wachsende Mehrheiten ziehen sich dagegen längst leise aus dem Islam zurück, reduzieren ihre Gebete und Moscheebesuche und diskutieren ihre wachsenden Glaubenszweifel im engsten Freundes- und Familienkreis. Aber auch die Zahl der Übertritte etwa zum Christentum und zu den Bahai steigt. Und in Erbil hat sich aus Konvertiten sogar wieder ein Tempel des Zoroastrismus begründet, der alten vorislamischen Religion der Kurden. Gleichzeitig brechen die Geburtenraten in der islamischen Welt ein und sind etwa in der Türkei und im Iran bereits unter die sogenannte Bestandserhaltungsgrenze von 2 Geburten pro Frau gefallen. Und wie in Osteuropa auch, ziehen häufiger die Gebildeten in entwickelte westliche Gesellschaften und lassen die weniger Gebildeten, die Nationalisten und Verschwörungsgläubigen zurück. Ich sehe durchaus auch Hoffnungszeichen, die trotz allem zunehmende Bildung und Kritik der jüngeren muslimischen Generationen, vor allem der Frauen, den Rückgang der Geburtenraten sowie die Möglichkeiten der neuen Medien für Bildungs- und Reformbewegungen. Doch kurzfristig wird die Krise des Islams leider kaum enden. In den sunnitisch-schiitischen Konfessionskriegen, den Folterkellern der Regime und den Terroranschlägen der Verschwörungsgläubigen werden noch sehr viele Menschen sterben. Überwiegend andersdenkende Muslime sowie Ex-Muslime. Und unsere europäischen Appelle für Frieden, Demokratie und Menschenrechte werden erst dann glaubwürdig sein, wenn wir selbst unsere Abhängigkeit von Öl und Gas überwunden, unsere de facto Bündnisse mit den autoritären Rentiersregimen beendet und die religiösen und säkularen Quellen unseres Fortschritts neu entdeckt haben. Bildung, Dialog und Integration, eine konsequente Durchsetzung von Frauenrechten und auch eine stärkere Förderung gebildeter und zugleich kinderreicher Familien werden darüber mitentscheiden, ob Europa in der zivilisatorischen Spitzengruppe bleibt oder in den Niedergang der benachbarten islamischen Gesellschaften hineingezogen wird. Die Zukunft ist offen und die Geschichte zeigt, dass Arroganz, Abschottung, Verschwörungsglauben und Angst vor Vielfalt, vor Bildung, Technologien, Religion, Wissenschaften und vor neuen Medien keine guten Ratgeber sind.